SRF 2 Kultur.
Dieses Jahr 2025 ist Pierre Boulez Jahr. Jetzt am 26. März wäre er 100 Jahre alt geworden. Der Komponist, Dirigent, Institutgründer, Pariser IRCAM zur Erforschung des Klangs hatte gegründet. Und jetzt in der Diskothek reden wir über Boulez, über Musik von Pierre Boulez. Wir, das sind die Dirigentin und Labelchefin Graziella Contratto. Grüß dich, Graziella.
Hallo, Florian.
Und der Musikpublizist Thomas Meyer. Thomas, hallo, grüß dich.
Guten Tag.
Mein Name ist Florian Hauser. Erstmal Anfangsfrage an euch beide. Was ist Pierre Boulez für einer? Also für euch, Graziella.
Pierre Boulez ist für mich eigentlich während meiner Studienzeit hier in Basel übrigens so eine Figur gewesen, an der man sich irgendwie ein bisschen abarbeiten musste. Ich habe selber Musiktheorie damals studiert und er war für mich gleichermaßen eine verehrte Persönlichkeit und auf der anderen Seite auch jemand, der bei mir eine gewisse Distanz ausgelöst hat.
Warum?
Ich kann mich erinnern, wir hatten bei Anton Heffeli die Ästhetik der Moderne durchgenommen und da kamen wir eben unter anderem auf die Struktur zu sprechen. Das ist ja vielleicht das extremste Stück von Boulez. Wir kommen vielleicht nachher noch darauf zurück, warum. Und in diesen Struktur geht es eben darum, dass die Musik extrem überdeterminiert ist. Also eigentlich jede Note ist ungefähr vierfach überwacht oder kontrolliert. Und ich habe damals mir erlaubt zu sagen, in einer reinen Männerklasse, und ich war die einzige Frau, habe ich gesagt, so eine Art des Komponierens hätte niemals von einer Frau erfunden werden können. Und das hat dann eine relative negative Furore für
gute
mich.
Gute Diskussionsgrundlage.
Ja, genau. Aber ich habe Pierre Boulez in den späteren Jahren, vor allem als er dann an der Lucerne Festival Academy tätig wurde, von einer ganz anderen Seite beobachten und erleben können. Und deswegen hat sich mein Bild in den letzten Jahren dann wirklich stark geändert.
Thomas, wie ist das bei dir? Du hast ihn ja lange, viele Jahre lang begleitet, seinen Weg begleitet. Du kennst ihn sehr gut. Was ist das für dich, für einen Komponist, für einen Künstler?
Er wirkt wie ein enormer Technokrat, weil er einfach ganz genau an die Sache herangeht und durchdenkt und damit auch vieles auf die Beine gestellt hat, muss man wirklich sagen. Also das ganze Irrkam und so weiter. Gleichzeitig, das sind dann die Geschichten, die man immer hinten rum hört, war er auch ein Machtmensch, soll er gewesen sein. Er hat also wirklich das Pariser Musikleben sehr stark dominiert. Aber man muss das auch wissen, dass er lange von diesem Pariser Musikleben gebeutelt worden ist.
Mhm. Aber soweit ich weiß, hat er, glaube ich, 80% der Gelder, die das zentralistische Frankreich ausgibt für neue Musik, hat er fürs IRCAM abzweigen können.
Ja, ja, klar. Das ist dann das, was man so wirklich kritisieren kann an ihm. Auf der anderen Seite, das IRCAM, ist wirklich eine Institution, die heute noch steht und die heute noch Bedeutung hat. Also das ist das eine. Dann aber, wenn man dann mal genau hinschaut, dann merkt man, dass das mit dieser Sturheit, die genau in diesem Stück, das du erwähnt hast, Struktur 1a, immer wieder festgemacht wird, dass das gar nicht so weit ist. Boulez hat sich längst selber davon losgesagt und hat eigentlich gesagt, diese Rechnerei, das interessiert mich eigentlich nur an zweiter oder dritter Stelle, sondern es ging ihm eigentlich auch um Ausdruck, darum konnte er Wagner dirigieren und er hatte einen unheimlich, auch einen flexiblen Umgang mit dem Tempi, obwohl die Leute immer gesagt haben, das ist kalt, wie er dirigiert. Und das sind so die Widersprüche, in denen er ist. Und er war als Mensch eigentlich oft sehr zugänglich, wenn man mit ihm sprach. Wunderbar, einfach ein Gespräch, aber man durfte nicht an gewisse Dinge rühren. Also bitte nichts zu Persönliches. Er war ein Mensch, der auch in seiner Musik eigentlich nach außen hin nichts über sich preisgibt. Und dennoch sagt er natürlich etwas über sich.
Wir schauen uns heute seine Notation an. Er hat 12 dieser Notation komponiert. Das sind kleine poetische 12-Ton-Klavierstudien. Das war in den 40er Jahren, ganz, ganz früh im Studium. Dann hat er 30 Jahre später einige, nicht alle, erweitert zu einer Orchesterversion. Also 1945 ging's los, war damals 20, hat er die Klavierstücke geschrieben, 12 Stücke zu 12 Takten, a 12 Tönen. Ursprünglich habe ich gelesen, nur um sich über seinen akademischen Professor lustig zu machen, René Leibowitz, stimmt das? sowas?
Das habe ich auch gelesen. Er hat sich nachher auch immer wieder gegenüber Leibowitz sehr distanziert geäußert. Mhm. Dieser Lehre lag ihm nicht so am Herzen wie Olivier Messiaen.
Ja. Obwohl er Messiaens Turangalila-Symphonie auch als Bordellmusik bezeichnet hat. Also von seiner Polemik wurden, glaube ich, wenige Menschen verschont.
Ja, das stimmt.
Die einmal etwas mit ihm zu tun hatten. Und? Aber ich glaube, mit René Leibowitz, das war natürlich eigentlich auch schon ein toller Auftakt, diese Stücke, die hat er wirklich, glaube ich, gefühlt zwei Wochen vorher hatte zum ersten Mal was gehört über Webern, Schönberg und Berg offenbar. Und dann schreibt er schon diese Stücke und kaum ist das vorbei, beschwert er sich eigentlich schon darüber, dass René Leibowitz viel zu akademisch gewesen war und dass Schönberg sowieso nicht verstanden hat, wie er mit diesen revolutionären zwölftönigen Arbeiten eigentlich konsequent bis zu Ende hätte gehen sollen und so weiter. Also immer dieses sehr, sehr rasche, vielleicht auch ein bisschen typisch französische Râler, das ist das Motzen irgendwie bei französischen Künstlerinnen und Künstlern. Vor allem also bei dieser Generation noch sehr gefördert.
Ja, gut, wir werden auch über das Französische in dieser Musik vielleicht noch zu sprechen kommen. Also, es wird jetzt so ausschauen, wir machen sechs Runden. Klingt jetzt komplizierter, als es ist wahrscheinlich. Die erste und die zweite Runde, das sind sozusagen Interpretationsrunden zur Klavier- und zur Orchesterversion der Notation Nummer 1. Dann die dritte Runde, das ist über Notation 2. Dann geht's weiter mit Notation 3 und dann 4. Und dann, ja, dann entscheidet ihr am Schluss, welche Aufnahme Klavier und welche Aufnahme Orchester ihr auf die Insel mitnehmen wollt oder eurer Tochter schenken möchtet oder auf die Voyager-Sonde, die 20 Milliarden Kilometer mittlerweile weg ist, beamen wollt. Also wir schauen, was passiert. Einverstanden?
Mhm. Wunderbar.
Gut, geht's los jetzt hier. Notation Nummer 1, Aufnahme 1. Und meine Damen und Herren, damit Sie nicht überrascht sind, das dauert nicht mal eine Minute, die Musik. So, das war's schon. Wirklich kurz, dieses Stück, weniger als eine Minute, die Notation Nummer 1 und hier gleich drauf die Aufnahme Nummer 2. So, das war's. Soweit die ersten beiden Versionen der Notation Nummer 1 von Pierre Boulez. Ja, Graziella, Thomas, worin unterscheiden sich diese beiden Interpretationen? Jetzt mal abgesehen davon, dass die zweite ja unverkennbar eine Live-Aufnahme ist. Was sagt er zu den beiden?
Die erste ist ziemlich gut am Text. Und auf eine gute Art, also auf eine musikalische Art. Also, wenn ich hier mitlese, dann höre ich alles. Und bei der zweiten Aufnahme höre ich vieles, was nicht im Text steht. Also zum Beispiel dieses tiefe G, das da fünfmal, sechsmal wiederholt wird, schlussendlich noch mehrmals, aber fünfmal allein hingestellt wird, da steht einfach ein Diminuendo drüber. Aber bei dieser Interpretation werden die Töne länger. Behalten plötzlich einen anderen Raum. Also da kommt noch eine andere Geschichte hinzu. Und oder diese Melodie, die soutenu, also zurückhaltend hingeschrieben ist, da brecht diese Interpretation fast ein bisschen vor. Also da sind sehr viele Details drin. Ich weiß nicht, ob der oder die auswendig spielt, aber die so nicht in der Partitur stimmen. Da müsste man sich jetzt fragen, stört es mich?
Aber?
Ich glaube, es stört mich.
Ich finde, es ist interessant, wenn man kurz einen Blick auf den Titel wirft. Das ist nämlich Fantasque und Modéré. Und das Spannende ist ja eigentlich, dass Boulez in dieser Zeit eben nicht nur die zweite Wiener Schule kennengelernt hat, sondern er hat natürlich trotzdem im Pariser Konservatoire auch über Fauré was gehört und Debussy kennengelernt bei Messiaen und so weiter. Und dieses Fantasque ist eigentlich eher so eine frühe debussysche Übertitelung. Und ich habe mir dann überlegt, ich finde, bei der ersten Aufnahme habe ich von diesem Fantasque eigentlich fast mehr gespürt, weil es auf der einen Seite mit dem Modéré, das ist der zweite Begriff, das gemäßigt, es war außerordentlich genau gespielt und es hat aber auch so irgendwie so eine Art poetische Grundnote gehabt in den Legato-Teilen, die mir zum Beispiel gefehlt hat bei der zweiten. Die zweite fand ich ein bisschen al fresco. Ich bin einverstanden mit Thomas, tatsächlich die Notenlängen wurden teilweise willkürlich verändert und mit einem pseudoromantischen Ritardando verbunden noch, was dann eigentlich plötzlich nicht mehr ganz genau war. Und ich glaube, wenn man etwas bei den Partituren von Pierre Boulez annehmen muss als Interpret oder Interpretin, ist es einfach die Genauigkeit der Notation. Mhm. Also da, so wie der Titel es schon sagt. Ich glaube, das hätte mir besser gefallen in der zweiten Aufnahme, wenn man nicht das Gefühl gehabt hätte, es ist so ein bisschen auch vom Klang her ein bisschen zu hart für meinen Geschmack, weil es gibt hier eben mit diesem Fantasque eben durchaus Stellen, die sehr zart gespielt werden müssen, wo das Legato eben fast so ein bisschen eine webernsche Qualität haben muss und so weiter. Deswegen, die erste hat mir auch besser gefallen.
Also der Schluss müsste eigentlich so verhuschen dann, so wirklich so wegwischen. Ja.
Ganz genau. Ich habe auch den letzten Ton fast nicht, das letzte Intervall, die Quarte, wo die sehr wichtig ist in dieser Reihe. Es ist jetzt wirklich eine Zwölftonkomposition, wie es im Büchlein steht, obwohl er die Abfolge ein bisschen persönlich dann einbaut. Aber jede Note ist halt tatsächlich Teil dieses Universums. Das muss man extrem genau spielen. Jede Note hat eine Bewandtnis,
gut,
einen Grund.
Dann schauen wir mal, wie es in den nächsten beiden Aufnahmen sich das darstellt. Hier ist Aufnahme Nummer 3. Die Aufnahme Nummer 3 und im Anschluss gleich die vierte und letzte Aufnahme der Notation Nummer 1. So, die letzten beiden Aufnahmen, was meint ihr zu diesen beiden Versionen, Nummer 3 und 4?
Mir gefällt persönlich die dritte sehr gut, weil sie so ein bisschen diesen Hauch von Webernscher Poesie einbaut, aber es könnte durchaus sein, dass zum Beispiel für den Komponisten selber das fast schon zu sehr ein Zugeständnis an eine vergangene Epoche, so mit einem kleinen Hauch von Nostalgie verbunden gewesen wäre. Weiß ich nicht so genau. Das hat er ja sehr stark kritisiert, Boulez, eben in einem Artikel, der hieß Schönberg et mort. Und pietätsloserweise hat er diesen Artikel verfasst, als tatsächlich Arnold Schönberg gestorben ist, und er hat ihm wirklich vorgeworfen, er wäre nicht bis zum Ende gegangen, eben was ich vorhin kurz angedeutet habe. Das heißt, er hat gesagt, du hast zwar mehr oder weniger das harmonische Gefüge revolutioniert mit dieser Zwölftontechnik, aber du bist in der Phrasenbildung und auch in der Gestaltung der melodischen Muster und so weiter, bist du immer noch im Brahmschen Kosmos stecken geblieben. Und deswegen, also ich persönlich mag das außerordentlich. Ich finde aber, die letzte Aufnahme, die wir gehört haben, hat auch etwas, die ist so ein bisschen en passant, ist ein bisschen weniger mit diesem Pronote eine Aussage machen wollen verbunden, wie vielleicht in der dritten Aufnahme, die sehr, sehr bewusst und sehr poetisch bewusst gestaltet war. Die vierte ist so ein bisschen lakonischer, hat aber für mich durchaus auch ein, jetzt mehr im französischen Sinn, eben nicht im wienerisch-webernischen Sinn, durchaus eine schöne Legitimation.
Mhm. Ja, das deckt sich sehr weit mit meinen Eindrücken. Vielleicht ist die letzte Aufnahme eigentlich ein bisschen spontaner, aus dem Moment mehr herausgespielt, weniger ausgefeilt. Aber ja, eben, dann fängt schon das Aber an. Bei der dritten Aufnahme ist einfach alles da. Und es sind wirklich die Nuancen da und ruhig ausgespielt, und diese Valeur ajoutée, diese etwas verlängerten Melodienoten, die sind genau gespielt, und der Schluss geht wirklich schön weg, und das singt auch ein bisschen. Also ja, da würde ich von dem her schon der dritten Aufnahme eindeutig wieder den Vorzug geben gegenüber der vierten. Aber die zweite war wirklich, ist dann nur einer anderen Art, aber die vierte ist näher dran.
Also ihr würdet schon auch sagen, dass man durchaus von vier verschiedenen Ansätzen sprechen kann, dass sich diese vier Aufnahmen eben nicht zu wenig unterscheiden. Das ist so.
Und vielleicht ist das die dritte Aufnahme wirklich die poetischste von allen. Und eben, das ist so ein Aspekt bei Boulez, der immer ein bisschen im Hintergrund steht. Er war an einer neuen Poesie interessiert in dieser Zeit. Also an einer neuen Sprechweise, an einer neuen Musik. Und nicht nur technisch, sondern auch ausdrucksmäßig.
Also, das war jetzt schon mal die erste Runde. Wir müssen uns jetzt, also ihr müsst euch entscheiden. Eine bleibt übrig. Es darf nur eine geben. Welche nehmen wir? Und welche drei fallen weg? Die erste, Thomas, du hast gesagt, sehr, sehr nah am Text. Die zweite, sehr frei, etwas al fresco, etwas pseudoromantisch, habt ihr beide gesagt. Dann die dritte, ein kleiner Hauch von Nostalgie, aber alle Nuancen da. Und dann die vierte, so ein bisschen lakonisch en passant, mehr so aus dem Moment heraus. Welche würdet ihr jetzt da in den Vordergrund stellen? Welche ist die, die bleibt?
Die dritte. Denke schon, ja, das würde ich auch.
Gut.
Ja, man kommt jetzt an das zweite Stück, und dann denkt man, ja, vielleicht wäre da ein Raubein besser. Das nachher.
Aber okay, dann lass uns das doch gleich mal auflösen. Die erste Aufnahme ist Ingrid Karlen. Das war eine Schülerin übrigens von Jörg Wittenbach. Die zweite Aufnahme ist Pierre Laurent Aimard. Die dritte ist David Frey. Ja. Mit dem Pianist, der ist Mitte 40, und die vierte ist The Master himself, Pierre Boulez, die er gespielt hat. Dann gehen wir jetzt mal weiter zur Runde Nummer 2. Das ist die Orchesterversion der Notation Nummer 1. Auch vier Aufnahmen, hier die Orchesterversion in der Aufnahme A.
Thank you.
soweit die Notation 1 in der ersten Orchesteraufnahme und die zweite Aufnahme. So, das war die zweite Version dieser Notation Nummer 1 von Pierre Boulez in der Orchesterversion, die erheblich länger ist und sehr viel später entstanden ist. 30 Jahre später hat er die gemacht. Darf ich euch beide gleich schon mal um erste Eindrücke bitten, Thomas?
Ja, wenn man diese Partituren vor sich hat, das hat man so ein bisschen wie ein Wimmelbild.
Der Ali Mitgutsch heißt der, gell? Wo die ganzen kleinen Figuren und man kann.
Genau, zum Beispiel. Aber man kann auch an Peter Bräuchel denken oder solche Dinge. Einfach, man hat eine unheimliche Menge von Dingen und man hat so schon ein bisschen einen Zeitablauf, aber man hört jedes Mal, bei jedem Hören hört man andere Dinge. Und andere fallen einem auf. Und da bin ich, muss ich ehrlich sagen, nicht immer ganz sicher, höre ich die jetzt, weil ich zufällig dorthin höre, oder macht der oder die Dirigentin da was anderes oder hebt das anderes hervor? Und drum ist es extrem subjektiv und auch vielleicht ein bisschen bis zu einem gewissen Grad zufällig, was man mitkriegt. Also wenn ich jetzt die beiden vergleichen sollte, die zweite, dünkt mich, geht ein bisschen zurückhaltender ans Werk, vielleicht mit einem Augenmerk auf Details, klanglich feine. Bei der ersten Version, obwohl man vieles hört, ist es massiger, vielleicht ein bisschen spontaner, ein bisschen direkter. Das wirklich ganz, ganz grob. Und jetzt müsste man in die Details gehen und versuchen, das herauszuarbeiten. Mhm. Einen guten Bogen haben beide Stücke. Also beide Interpretationen, finde ich, dass dieser dieser Bogen, den Boulez da entwirft, wer ist da?
Graziella, kannst du mit dem was anfangen, was Thomas sagt? Und können wir da auch in die Details gerne hineingehen?
Ich bin eigentlich grundsätzlich einverstanden. Ich habe eine kleine, eine kleine Kritik an beiden Aufnahmen, wo ich natürlich, also man muss schon sagen, nur schon, dass das Werk überhaupt auf diesem Niveau interpretiert wird, bezeugt schon von einer großen Meisterschaft aller Beteiligten. Es ist ein Riesenapparat, vor allem auch, dass es, ich finde schön, dass bei beiden Aufnahmen das Schlagzeug nicht überlastig ist, weil es gibt viele Aufnahmen oder auch in Live-Konzerten, wo einfach das Schlagzeug, vielleicht auch, weil sie meistens hinten platziert sind und dann noch reflektiert werden von der Saalwand von hinten. Es ist eine große Gefahr, dass es einfach all diese kleinen Details, die hier wirklich minutiös ausgearbeitet sind in dieser Notation, Orchesterfassung, dass es einfach überdeckt wird. Das war bei beiden kein Problem. Was ich bei beiden ein bisschen monieren würde, ist, ich finde, jetzt muss ich kurz wenden, dann hören Sie auch gleich schon physisch, was das bedeutet, wie groß das Blatt ist. Wenn man zum Beispiel ab Takt 17 guckt, da gibt's ab jedem Takt gibt es einen kleinen Hinweis, wie das dirigiert werden muss, also agogische und Tempoveränderungsangaben. Da steht zum Beispiel rubato, poco accelerando, dann wieder poco rallentando, detendre rubato, très peu rubato, très peu le tempo rubato, subitement plus rapide. Also ich glaube, das ist eigentlich wie eine das, was man in der Romantik von alleine instinktiv irgendwie macht, ist hier ausnotiert. Mhm. Und ich finde manchmal, das bedeutet ja eigentlich, dass hier diese Musik fast so ein bisschen gestisch und organisch verstanden werden müsste. Und ich glaube, das ist vielleicht die große Schwierigkeit bei dieser Musik, dass man auf der einen Seite diese exakte Umsetzung all dieser Tausenden von Informationen im Spiel des Orchesters einerseits garantieren möchte. Auf der anderen Seite müsste das Ganze eben eigentlich noch fast schon ein bisschen etwas Vegetatives oder Organisches behalten. Mhm. Und ich hatte bei beiden, also Thomas fand es, beide haben einen guten Zug gehabt, und das finde ich auch. In der Binnengestaltung von den einzelnen eben Tempoübergängen, von diesen organischen Textilen, sage ich jetzt mal, oder von der Textur, von der organischen, da hätte ich mir vielleicht noch etwas mehr Natürlichkeit gewünscht. Mhm. Jetzt vielleicht ein Detail, es gibt ein Motiv, das sehr, sehr wichtig ist in der Klavierversion. Wir haben ja gehört, es ist natürlich hier total wuchernd, überwuchernd und von innen heraus ausgedehnt worden auf, glaube ich, 56 Takte, wenn ich mich nicht täusche. Und es gibt ein Motiv, das in der Klavierfassung auch sehr gut hörbar ist, natürlich, das ist im Takt 10, das hier in den Flöten, da gibt es unter ersten Oboe, das ist ein kleines Fanfarenmotiv. Da, da, di, da. Und das war zum Beispiel bei der zweiten Aufnahme für mich zu wenig auffällig. Das ist jetzt wirklich dodekaphonisch wichtiges Material. Finde ich, muss man einfach gestalten. Das war bei der zweiten Aufnahme, ging das ein bisschen unter. Ich fand auch, dass zum Beispiel die Geigenstimmen ab Takt 17, da hatte ich solo das erste Pult mit der ersten Geige, manchmal auch das erste bis vierte Pult, die haben so kleine Figuren, so kleine, auch fast schon ein bisschen florale Figuren, die gegen unten gehen, und da hat man wirklich jede letzte Note gehört. Er schreibt im ersten Takt, also 17 Mezzoforte zum Schluss, dann Mezzopiano und dann Piano. Und in der ersten Aufnahme war das exakt wirklich so umgesetzt worden, also sehr bewundernswert. Und ja, eben, also für mich ist irgendwie, sind beide sicher gültige Aufnahmen. In Bezug auf die Genauigkeit ist vielleicht die zweite fast noch etwas genauer gewesen jetzt.
Graziella, du hast vorhin von Wuchern gesprochen. Das ist ja ein Begriff, auf den man immer wieder stößt hier bei dieser Erweiterung, die Bulez 30 Jahre später gemacht hat, also die Klavierstücke übertragen in die Orchesterversion. Er selber hat dazu gesagt, für einen großen Orchesterapparat waren die Klavierstücke viel zu kurz. Es gibt ja mehr oder weniger ein Verhältnis zwischen der Länge eines Stücks und der Größe des Apparats. Also musste ich diese Ideen bearbeiten als rohes Material. Einerseits gab es da eine große Distanz zu den Ideen, die weit zurücklagen. Gleichzeitig aber waren diese Ideen für mich voller Möglichkeiten, die ich 1945 überhaupt nicht gesehen hatte. Es waren Jugendstücke, eben jetzt gesehen durch den Spiegel von heute. Könnt ihr das einordnen?
Also es gibt ja verschiedene Theorien. Die einen bezeichnen das als eine Art metamorphotischen Prozess, also wie aus einem mal in der Grundlage entwickelten Material entsteht etwas völlig anderes. Dann gab es auch eine andere Theorie, die das bezeichnet hat, so ein bisschen im Sinne der goethischen Urpflanze, also ein Samenkorn und daraus entsteht dann eine Pflanze und die Verästelungen und die verschiedenen Blüten dieser Pflanze sind dann alle indirekt noch verbunden mit diesem Urkern. Aber Bulez hat das lustigerweise dann mal so bezeichnet, gesagt, ja, daraus entsteht dann Unkraut.
Ja.
Finde ich sehr schön. Ist wieder typisch undeutsch quasi, sehr fast ein bisschen erholsam undeutsch.
Aber was holt er denn jetzt heraus aus dieser Klavierversion? Also mit dieser Erweiterung von 12 Takten auf, du hast gesagt, 56 Takte und einer Spieldauer von 2,5 Minuten statt 50 Sekunden ist ja doch immer noch recht kurz. Aber was holt er denn jetzt heraus aus diesem Klavierstück?
Er holt jedes Mal etwas anderes raus. Bei jeder Notation macht er auch etwas anderes mit diesem Material. Mhm. Also zum Beispiel, dass bei der zweiten Notation werden wir hören, da schneidet er einfach, zerschnipselt er dieses Material. Hier überlagert er es. Bei der dritten Notation dehnt er es unendlich. Also das sind ganz verschiedene Verarbeitungsweisen, die er macht. Manchmal ist das einfach eine Zentralnote, die er anfängt zu umspielen, die er neu harmonisiert, die er ins Schwingen bringt. Und schlussendlich ist das ein Prozess, natürlich ein kompositorischer Prozess, der einen, wenn man das Stück allein hört, in der Orchesterversion gar nicht mehr interessieren muss. Aber es ist natürlich interessant für jemanden, der sich für Komposition interessiert. Was macht er damit? Und hier arbeitet er sicher ganz stark mit Wiederholungen, indem er das gleiche Motiv nochmal aufgreift, variiert in dieser Version. Wir hören das ja mit dieser Abwärtsbewegung, die am Schluss immer wieder kommt, die so ein Grundmaterial ist. Dieses erste Stück ist so oder so ein Konglomerat von Gesten, von unterschiedlichen Gesten, und die verwendet er. Man wird zum Beispiel, wenn man das Stück hier hört, wird man diese tiefe, wiederholte Note vermissen. Da hätte man doch jetzt erwartet, dass er irgendeine Stelle hat, wo er so eine ganz tiefe liegende Note wiederholt, vielleicht ganz im Orchester orchestriert. Das verschwindet fast völlig in
also der Faktur. Sie taucht auf, aber in der Tuba als Liegenote und aber unten mit Pizzicati in den Kontrabässen. Eigentlich, das ist ab Takt 17 eben diese.
Habt ihr die aber gehört?
Stimmt. Ich habe sie nicht herausgehört, aber ich bin froh, hat es Thomas erwähnt.
Also das sind solche Dinge, dass du merkst, dann arbeitet er wirklich sehr frei mit diesem Material, das damals ja so zwölftönig gebunden war. Und er sagte auch in diesem Zusammenhang, warum hat er diese Notation gemacht? Einerseits, der eine Grund war, er war daran, den Ring zu dirigieren, und er hatte einfach keinen Kopf frei zu komponieren. Also hat er diese Stücke bearbeitet. Also was ist der Unterschied zu komponieren? Aber gut. Aber was er wollte, war eine gewisse Spontanität. Und diese Spontanität im Kompositionsprozess finde ich sehr, sehr schön eigentlich in diesen Versionen vorhanden.
Es ist vielleicht auch so, dass in dieser Notation finde ich es besonders gelungen. Es gibt vielleicht andere Notationen, wo ich persönlich mir ein bisschen Sorgen mache, ob die Durchhörbarkeit überhaupt noch menschenmöglich ist. Aber das werden wir dann bei den späteren Versionen noch hören.
Apropos, machst du dir auch Sorgen, als Dirigentin da überhaupt durchzuwarten? Durch
diesen, also es ist irgendwie faszinierend, bei einer der Notation, ich glaube bei der vierten, gibt es sogar noch Anweisungen, wie man das zu proben hat. Das werden wir nachher noch sehen. Also, nein, als Dirigent, ja, ich glaube, man muss tatsächlich versuchen, zwiebelähnlich zum Kern durchzustoßen, dann herauszufinden, welche Töne sind tatsächlich noch gebunden an die ursprüngliche Klavierfassung und dann aber wieder davon wegkommen, genau wie Thomas gesagt hat, weil eigentlich es ist so wie eine Freude am Umhüllen wieder von diesen ursprünglichen Zellen. Ja. Es ist ja wie nicht das Auspacken einer Überraschung, sondern das Einpacken einer Überraschung.
Gut, aber beim Auspacken zwiebelmäßig muss man auch aufpassen, dass man nicht zu weinen anfängt.
Okay. Und dass am Schluss noch etwas übrig bleibt. Auch noch.
Also gut, wir haben noch zwei
Aufnahmen. Die Metapher hinkt.
Die Metapher. Nein, also wir haben noch zwei Aufnahmen. Hier die Nummer 3, bitte. Dann hier wieder und das war die Nummer 3 und jetzt Aufnahme Nummer 4, Notation 1 in der Orchesterversion, vierte Aufnahme. Aufnahme Nummer 4. Bevor wir jetzt hier Graziella und Thomas in die Details gehen, Thomas, du hast vorhin angedeutet, dass man immer wieder ja auch andere, sein Ohr auf andere Dinge richtet. Ist das eigentlich ein Grundsatzproblem? Durch dieses Hören von vier Aufnahmen ändert sich das Hören oder es ändert sich ja auch die Wahrnehmung. Man hört irgendwie, man gewöhnt sich an den Tonfall und hört dann andere Dinge heraus oder achtet auf andere Dinge.
Das ist immer schon nicht ein Problem, aber eine etwas Auffälliges gewesen in diesen Diskotheken. Man hört die vierte Aufnahme, dann hört man plötzlich in der vierten Aufnahme Dinge, ein Detail, das man vorher nicht glaubt gehört zu haben, oder? Aber vielleicht war es schon da. Man hat es einfach nicht so wahrgenommen, weil man lernt ja ständig mit Hören, oder? Das ist das eine. Und das andere ist einfach, wir müssen hier mitblättern, wir lesen mit. Und das heißt, wir müssen uns so gewisse Punkte merken, wo kriegen wir es mit dem Lesen. Das heißt, mir geht es wenigstens so. Und dann richtet man das Ohrenmerk auf diese Dinge. Und vielleicht entgehen einem dann plötzlich andere Dinge oder plötzlich fallen sie einem auf, weil man gewohnter ist, mitzulesen. Also das sind ganz viele hörpsychologische Dinge noch drin, die man mit beachten möchte, aber ja, es ist generell schwerer, diese Partitur durchzuhören als die Klavierversion, auf jeden Fall. Ja.
Ist auch ein Grundsatzproblem oder ein Grundsatzphänomen bei jedem Wettbewerb und Orchestervorspiel. Man fängt an, irgendwann auf andere Sachen zu achten und hört. Wie ging es dir, Graziella?
Ich muss sagen, ich war von beiden Aufnahmen extrem angetan, vielleicht von der allerletzten, das mag jetzt hörpsychologisch logisch sein quasi, aber von der allerletzten besonders angetan, weil ich hier tatsächlich eine Souveränität gespürt habe, wie mit dieser Partitur umgegangen wird, innerhalb dieser Gesten. Wir haben auch plötzlich ein bisschen gekichert hier, weil es gibt ja so Stellen, die entweder an Till Eulenspiegel mich persönlich so ein bisschen genau, oder so ein bisschen eben so Shortcuts in Trickfilmen ähnlichen Verfolgungsjagden oder Gelächter. Dieses Ja-ba-ba-ba-ba, das ist eigentlich etwas, was er vielleicht bei Ondine von Ravel gehört hat. Da gibt es auch ein Gelächter ganz am Ende im Klavierpart. Und ich habe wieder den Eindruck, es gibt hier so eine, wirklich von dirigentischer und auch von der orchestralen Seite her, eine unglaubliche Überlegenheit, sodass diese Musik nicht nur sehr exakt interpretiert wird, sondern auch noch in einer perfekten Balance immer genau die Elemente hervorbringt, die der Komponist ja in weiser Voraussicht genau in einem bestimmten dynamischen oder artikulatorischen Verhältnis notiert hat in den Notationen. Das ist so ein schöner Begriff. Und deswegen, also die dritte hat mir auch schon gefallen, die fand ich einfach sehr schön. Aber in der vierten hatte ich irgendwie den Eindruck, es ist so eine von innen belebte und verstandene Interpretation.
Und wie du sagst, die dritte war einfach sehr schön. Kannst du das verdeutlichen?
Ja, ich habe viele Details, die ich vorher auch schon hören wollte, habe ich gehört. Ich hatte aber insgesamt vielleicht noch weniger jetzt im Vergleich mit der vierten den Eindruck, dass hier so eine logische, eben das, was ihr vorhin so ein bisschen als vegetalisch oder wie pflanzlich, organisch bezeichnet haben, das war mir vielleicht noch weniger aufgefallen als jetzt bei der vierten, wo ich dachte, es ist auf der einen Seite ein Narrativ vorhanden, wirklich eine Erzählung aus dem Stück heraus. Und ich glaube, das ist ein Begriff, der für Boulez sehr wichtig war. Es gibt ja von Pierre Boulez einen Satz, den er Dieter Ammann gegenüber einmal geäußert hat, nämlich, dass für ihn in Ammanns Musik etwas besonders schön herübergekommen ist. Das ist eine scheinimprovisierte Kompositionsweise, die aber eigentlich ganz klare Regeln befolgt oder ganz klare Absichten umsetzt. Mhm. Und das erinnert mich ein bisschen daran, was Pierre Boulez auch zum Beispiel mal über das Werk von Paul Klee gesagt hat. Eine andere Situation, wo ich ihn außerordentlich sympathisch fand, hat er mal gesagt, dass er eigentlich inspiriert durch Paul Klee, ich biete dem Gehör an, was die Beweglichkeit des Hörens erlaubt oder was es zur Fixierung zwingt. Das sind genau diese beiden Extreme, also Beweglichkeit und auf der anderen Seite eine gewisse Fokussierung auf Klarheit.
Frage mal noch zum Titel. Die Klavierversion heißt ja Modere Fantasque. In der Klavierfassung, Orchesterversion ist es anders, ist es umgedreht. Fantasque, Modere. Was bedeutet das eigentlich? Muss das Orchester moderiert werden, gebändigt werden? Oder was bedeutet das?
Ich glaube, das ist einfach die Tempoanzeige, Moderator. Einfach, dass man das nicht überstürzt, nicht zu schnell nimmt. Weil das Fantastische könnte dazu verleiten, das Ganze zu schnell anzugehen. Mhm. Und die dritte Klavierversion ist so interessant, die wir vorhin gehabt haben, die wir gesagt ausgewählt haben, ist die dritte auch hier, scheint mir so sehr, sehr fein, also ein bisschen ganz leicht zurückgenommen, sehr poetisch, vielleicht auch ein bisschen anders aufgenommen als die vierte, das ist so, der Klangkörper ist ein bisschen weiter weg, man hört es aber sehr schön, es ist sehr direkt, sehr klar, es ist alles da und vielleicht kommt aber bei der vierten, wie du sagst, Graziella, vielleicht kommt bei der vierten etwas mehr Bauchgefühl. Irgendwo sowas noch rein, so ein gewisser Witz, ein Schalk, der deutlicher wird als bei der dritten Version.
Also wenn wir uns daran erinnern, dass er in der Zeit eben auch das Rheingold in der Regie von Patrice Géraud dirigiert, das ist ja so ein bisschen ein Loge. Mhm. Hier habe ich eine Loge herausgespürt. Und weniger Brünnhilde oder weniger eine lyrischere. Die dritte war vielleicht etwas lyrischer für mich jetzt von der Interpretation her.
Gut, dann müssen wir uns jetzt wieder, also ihr müsst euch jetzt wieder entscheiden. Diese vier Orchesterversionen, es darf eine nur übrig bleiben. Also die erste ist so massig, wie ihr ein bisschen gesagt habt. Die zweite ein bisschen zurückhaltender, wo aber auch zwölftöniges, wichtiges Material zu wenig deutlich wird. Dann die dritte, schön fein zurückgenommen auch. Und die vierte, die euch oder dir, Graziella, besonders angetan hat, dieser souveräne Umgang mit Gästen, also hat was Lässiges so, welche würdet ihr euch entscheiden, die übrig bleibt?
Das ist wirklich diesmal viel schwerer, dritte oder vierte. Also die Aufnahme, die wir auswählen, die nehmen wir jetzt in die zweite Runde mit.
Genau, es wird jetzt so sein, dass dann der Sieger, die Siegeraufnahme von der ersten Runde, Klavier, und die Siegeraufnahme vom zweiten geht dann, da gehen wir weiter.
Vielleicht ist es doch ganz schön, die vierte zu haben, im Hinblick auf die Nummer, auf die Struktur 2, weil das ja dann recht handfest wird.
Handfest, ja.
Und als wir darüber gesprochen haben, was für ein Stück von Boulez nehmen wir, für mich war Notation relativ ein gutes Beispiel, so komplex, dass die Dinge sind hier, aber sie sind unheimlich angriffig, zugriffig und kommen rüber. Und das finde ich eigentlich auch schön, um mal dieses Bild von Boulez ein bisschen zu verändern, dass das ein wirklich glutvoller Musiker war. Mhm.
Gut, dann zur Auflösung. Also die erste Aufnahme war Claudio Abbado mit den Wiener Philharmonikern. Das ist eine Aufnahme von Wien Modern 1990. Die zweite Aufnahme war Michael Gielen mit dem SWR-Sinfonieorchester 2005. Die dritte Aufnahme Daniel Barenboim mit dem Orchestre de Paris 1990 und die vierte, das Ensemble Modern 2007 mit Pierre Boulez am Pult. Also die nehmen wir mit. Dann kommen wir jetzt zur dritten Runde, sozusagen der, vielleicht wird es so eine Art Kompositionsrunde, wo wir ein bisschen die Ästhetik anschauen. Und zwar kommt jetzt die Siegeraufnahme der ersten Runde. Das ist die Aufnahme mit dem Pianisten David Frey und die Siegeraufnahme der Orchesterversion aus der zweiten Runde, das ist die Aufnahme mit Pierre Boulez. Und jetzt hören wir erstmal die Klavierversion. Hier ist David Frey in der Notation Nummer 2.
Das war's.
Brutal kurz. 20 Sekunden. Wir machen jetzt gleich weiter die Orchesterversion der Notation Nummer 2. Thank you. Wahnsinnsenergie und ein Puls, der hier durchrauscht. Das war also die Notation Nummer 2 in der Aufnahme mit Pierre Boulez und dem Ensemble Modern 2007. Und davor die Notation in der Klavierversion, die zweite in der Version mit dem Pianisten David Frey. Graziella Thomas, was ist euch jetzt hier aufgefallen in der Mutation vom Klavier zum Orchester?
Also Boulez hat selber mal erzählt, dass er hier beim Klavier, beim Original, ein bisschen einen Stravinskischen Rhythmus und auch diese Akzente, die hier notiert sind, vor allem in der rechten Hand ab Takt 4, eine Art Ostinato in der rechten Hand mit Ass und G, dass er das ein bisschen dem Sacre abgehört hat sozusagen. Mhm. Und diese starke rhythmische, auch so ein bisschen brachiale oder vielleicht auch ein bisschen archaische Form des Rhythmischen steht natürlich in einem totalen Kontrast zu dem, was wir bei der ersten Notation gehört haben, die fast schon ein bisschen elegisch, lyrisch abgehobener, vielleicht schwebender war, mindestens in den wichtigen Teilen der 12 Takte. Auch dieses Stück dauert wieder 12 Takte und man hört mit diesen zwei Anfangsglissandi, diesen beiden Gesten, natürlich schon, dass es eine völlig andere Form des, des Gestaltens gibt. Und die Übertragung auf das Orchester ist meiner Meinung nach ein bisschen problematischer als bei der ersten Notation, weil hier diese rhythmisierte, pulsierende, durchgängige Exaktheit und Präzision halt für ein Orchester diesen Ausmaßes und mit dieser Großbesetzung. Das braucht wirklich, obwohl wir jetzt wissen, dass das Boulez selber dirigiert, aber selbst für ihn, glaube ich, ist es wirklich ein bisschen an der Grenze. Mhm. Weil man kann ganz schwer all die verschiedenen Ansätze, einen Bogenstrich mit den Achtelfiguren oder eine Oboe spielt ganz anders oder dann kommt diese riesen Schlagzeuggruppe dazu, dann die Trompeten, die in höchster, unbequemster Höhe immer diese kleinen Spitzentöne rausschlagen müssen. All das muss eigentlich in einer perfekten Kontrolle und gleichzeitig mit diesem eben sakrehaften Gefühlsoutput irgendwie funktionieren und zusammenkommen. Und das finde ich eine große Challenge bei dem Stück.
Mhm. Ja, was macht er eigentlich mit der ganzen Form? Dieses Klavierstück ist eigentlich grob dreiteilig. Es hat diese Glissandi am Anfang und es hat die am Schluss wieder und dazwischen hat es diese ganzen rhythmischen Passagen. Und was ich schon spannend finde in der Umsetzung, dass er beim Anfang des Orchesters versucht hat, diese Glissandi noch irgendwie umzusetzen. Und am Schluss bleibt eigentlich nur dieses schummrige, dieser völlig unscharfe Klang, der dann irgendwie doch noch mit einer Geste zu einem Schluss geführt wird. Das heißt, er geht sehr frei damit um. Er könnte ja am Schluss den Anfang wiederholen, dann wäre das adäquat. Aber nein, er macht etwas anderes, er führt die Form weiter. Und dann in der Klavierversion gibt es ja unter diesem unregelmäßigen Ostinato gibt es drei Figuren. Eine, die aufsteigt und kurz absteigt, eine, die runterkommt, ganz runterfällt und dann nochmal eine, die zum Schluss hochsteigt. Das ist in der linken Hand. Und die setzt er ins Orchester an drei markanten Stellen. Da tauchen sie relativ schnell auf. Und nachher wird aus diesem Orchester, aus diesem Tonvorrat, wird eine Passage entwickelt. Und plötzlich gibt es einen Schnitt und dann kommt die zweite Geste, wird wieder entwickelt. Also er multipliziert eigentlich dann diese Dinge auf eine Ebene. Und was dann wirklich das Spannende ist, er variiert dann ganz subtil die Lagen. Also von einem Register, am Anfang sind es die Geigen, die sehr stark sind. Im zweiten Teil sind es die Bläser, die viel dominanter werden und so. Also er bringt unheimlich viel Variation in dieses Stück rein. Also es passiert unheimlich viel. Und das finde ich schon auch einfach toll gemacht, spannend zu hören.
Ich habe auch sehr geschätzt, dass zum Beispiel das Schlagzeug, das ja so ein bisschen primitiv wirken könnte, ja, genau, wenn man das ein bisschen, also wenn man das zu wenig differenziert benutzt, die durchgehenden Achtelfiguren zum Beispiel, wenn sie das in einem Fell ins Schlaginstrument haben, es gibt ja da unglaubliche, es gibt Bongos, es gibt Tablas, es gibt auch Kuhglocken, es gibt Klavier ist auch dabei, also eben, dass man die Artikulation so spielt, dass es nie banal wird, also eben nicht tak 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 tak, das wäre überhaupt nicht bulesisch, glaube ich. Das wäre dann wirklich das wäre Minimal Music, was nicht unbedingt nur banal sein muss, aber sicher nicht in diesem Kontext. Mhm. Und gleichzeitig, ich weiß nicht, Thomas Mayer, was du findest, die Aufsplittung in den Streichern zum Beispiel, diese unendlichen Achtelfiguren, die da eigentlich nur durch verschiedene Akzente und dann dynamische Angaben werden, die innerlich quasi differenziert. Das Band, was ich höre, ist doch eigentlich relativ dicht und ich finde es ein bisschen problematisch, wie es instrumentiert ist.
Ja. Ich denke, er geht ein bisschen von einem Grundprinzip weg, das er eigentlich immer als Dirigent verfolgt hat, diese Klarheit. Sondern er versucht hier in diesen Orchesternotationen auch Unschärfe zu komponieren. Und das finde ich aber eigentlich einen spannenden Ansatz. Weil es gibt diese klaren Stellen, wo man es genau hört und dann plötzlich beginnt er auch dort zu wuchern oder zu schummern oder zu wummern oder was auch immer. Und diese Gegensätze machen das Hören auch, ja, das finde ich auch toll.
Um vielleicht mal ein kurz kleines anderes Bild noch dazu zu nehmen. Ihr würdet also schon von Entwicklung sprechen, dass man von Entwicklung reden kann. Man könnte ja auch sagen, es wird etwas entfaltet, was vorher eben nicht zu ahnen war. Es gibt in der Naturwissenschaft gibt es ja den Begriff der Emergenz. Also das ist ja wie die Materie sich entwickelt. Zuerst kommt die Physik, dann kommt die Chemie, aus der entwickelt sich die Biologie, aus der schließlich die Soziologie. Also irgendwie, dass etwas Neues rauskommt am Schluss, von dem man aber nicht mehr zurückschließen kann auf den Ursprung.
Wenn man den Ursprung vor sich hat, kann man zurückschließen darauf. Ich denke, wenn wir das Klavierstück haben, dann geht's. Aber ich weiß nicht, ob man es jetzt vom Hören, vom reinen Hören schaffen würde. Das muss ich ehrlich sagen.
Boulez selber macht eine Unterscheidung zwischen einem literarischen Prozess, einem literarischen Schreibprozess, wo eigentlich die Geschichte am Ende des Romans ist, es ist nicht mehr möglich, darauf quasi wieder zum Ursprung zurückzugehen, weil die Geschichte einen Verlauf hat, der eigentlich irreversibel ist. Mhm. Und in der Musik wäre das jetzt zu diskutieren. In dem spezifischen Fall gibt es vielleicht ein Back to the Roots, weil das Klavierstück ist noch hier, aber das Stück selber ist auch irgendwo hat er mal gesagt, es ist ein neues Gesicht, das in einem alten Gesicht erscheint quasi. Also da kann man sich jetzt überlegen, was ist der Ursprung? Braucht es den noch oder ist es eine völlig andere Geschichte geworden mit ein paar Anhaltspunkten oder Referenzpunkten?
Ich finde das überhaupt das Spannende an diesen Stücken, weil es ist die Orchesterversion, das ist so eine Auseinandersetzung mit der Herkunft von Boulez. Einerseits sein frühestes Stück fast, das er anerkannt hat, mit dem beschäftigt er sich, aber gleichzeitig stecken in diesem Stück ganz viele Einflüsse, da steckt die Wiener Schule drin, da steckt Debussy, Ravel drin, mit dem Ausläufer Messiaen und André Jolivet, und da steckt auch Bartok, Stravinsky drin. Und diese Dinge treten manchmal so ein bisschen hervor, also hier